Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 19. April 1993.
Heute, vor 50 Jahren, genau in der Nacht vom 18. auf den 19. April 1943, fand der Aufstand im Warschauer Ghetto statt. Anfang 1943 beschließt der Reichsführer SS, das Warschauer Ghetto müsse bis zum 15. Februar vernichtet werden. Am 18. Januar marschierten die Deutschen im Ghetto ein.
Doch die geplante endgültige Vernichtung wird vorläufig aufgeschoben. Die 60.000 Juden und Jüdinnen erheben sich gegen die Vollstrecker der deutschen Vernichtungspolitik und leisten lange Zeit Widerstand.
Nach 50 Jahren wird der Warschauer Ghettoaufstand auch in der bürgerlichen Presse ausführlicher behandelt. Ob damit endlich auch die alten und überaus beliebten Fragen der Nachkommen der Mörder, warum haben die Juden sich nicht gewehrt, warum gingen sie wie Lämmer zur Schlachtbank, vom Tisch und aus dem Kopf sind, bleibt fraglich.
So konnten doch die Deutschen jahrelang mittels des Vorwurfs, sich nicht gewehrt zu haben, den Juden und Jüdinnen eine gewisse Mitschuld an ihrer Vernichtung attestieren.
Marek Edelmann ist einer der wenigen Überlebenden des Aufstands und schrieb 1945 einen Bericht über das von ihm Erlebte, der noch im selben Jahr in Polen und ein Jahr später auf Englisch in New York verlegt wurde. 50 Jahre mussten vergehen, ehe sein Bericht »Das Ghetto kämpft« in deutscher Sprache erschien. Das Vorwort dazu schrieb Ingrid Strobel und ist in der neuen Analyse und Kritik bzw. in der neuen Konkret nachzulesen.
Ja, willkommen zum heutigen Montagsinfo am 19. April 1993 hier auf Radio Dreieckland. Es erwarten euch eine Stunde lang verschiedene aktuelle und hintergründige Beiträge zu verschiedenen Themen. Zunächst gibt es eine Kurzmeldung. Danach geht's los mit einem Beitrag über Charlotte von Mahlsdorf.
Ja, Charlotte von Mahlsdorf kommt am Mittwoch nach Freiburg ins Vorderhaus. Sie wird dort aus ihrem neuen Buch oder ihrem Buch vorlesen. Ich bin meine eigene Frau und ich habe dazu einen kleinen Beitrag gebracht.
Es folgt ein Beitrag über neue Klagen gegen die B31 Ostplanung. 14 Bürger und Bürgerinnen aus Kirchzarten und Zarten haben Klagen beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gegen die geänderte Planung der B31 Ost eingereicht. Anderthalb Wochen vor der entscheidenden Abstimmung im Freiburger Gemeinderat. Juristische Einwendungen und hohe Kosten machen den ausgehandelten Vergleich immer hinfälliger. Ein Interview mit Rainer Erret vom Aktionsbündnis Dreisamtal aus Kirchzarten.
In Berlin gab es am Sonntag eine große Demonstration. Viele alte und viele junge Gesichter fanden sich ein, um Olympia 2000 eine politische Absage zu erteilen. Die Anti-Olympia-Koordination hatte dazu aufgerufen, wer da dabei ist, gegen was sich deren Arbeit wendet, was Olympia 2000 wirklich ist und in welcher historischen Kontinuität diese geplanten Spiele auch bewertet werden können, das hören wir von einem Menschen aus dem autonomen Bereich der Anti-Olympias, dem Anti-Olympia-Komitee, kurz AOK.
Anschließend werden wir das pro-feministische Männer-Medienarchiv vorstellen, was sich hinter diesem Wort Monstrum verbirgt. Das werdet ihr dann in dem Beitrag erfahren.
Dann wird es noch einen Bericht geben zu dem faulen Dollarsegen der G7 für Russland oder besser für Jelzin. Und der führt unseren Blick mal wieder gegen Ende des Infos dann auf die Zustände in Russland.
Ja, und wenn wir das noch hinkriegen, werden wir auch die Ergebnisse der Referenden, die ja in Italien am vergangenen Wochenende abgestimmt worden sind, auch noch kurz vorstellen und vielleicht auch noch kurz vielleicht einen Kommentar zu den Ergebnissen auch noch sagen oder formulieren. Ja, soweit die Themen jetzt in den nächsten 60 Minuten. Ihr könnt uns hier telefonisch erreichen unter der 0761 31 028. Nazis feiern Führers Geburtstag in Mainz-Gonsenheim. Rund 350 Alt- und Neonazis hatten sich am vergangenen Samstag auf dem Gelände der Gärtnerei von Kurt Müller, dem Gründer der NS-Kampfgruppe Mainz, im Frankfurter Stadtteil Gonsenheim versammelt, um den Geburtstag von Adolf Hitler zu feiern. Ein breites Bündnis für eine antifaschistische Offensive Mainz-Wiesbaden hatte zur Demonstration gegen die Nazizentrale bei Müllers aufgerufen, die seit mittlerweile 20 Jahren Treffpunkt von Faschisten aus der ganzen BRD ist. Knapp 2000 Menschen zogen dann am Samstag friedlich durch die Mainzer Straßen, um gegen die Hitlerfeierei der Rechtsradikalen zu demonstrieren. Weil es sich um eine private Feier gehandelt habe, habe die Polizei nicht eingreifen können. Auch dann nicht, als die Faschos auf dem Gelände neben einer Reichskriegsflagge auch eine FAB-Fahne hissten und die Arme zum deutschen Gruß winkelten. Die Einsatzleitung der Bullerei reagierte auch nicht, als Fotoreporter von der Gärtnerei aus mit Leuchtspurmunition beschossen wurden, Steine von dort flogen und vermummte und bewaffnete Neonazis vor der Mauer um das Gelände in Position gingen. Vielmehr wurde die Bullerei erst aktiv, als einige Gegendemonstranten versuchten, auf das Grundstück vorzudringen. Der dann einsetzende Sprechchor brachte das Geschehen auf den Punkt. Deutsche Polizisten schützen die Faschisten.
Charlotte von Malsdorf, Autorin und Museumskunderin, kommt nach Freiburg. Am Mittwochabend, den 21. April, liest sie aus ihrer Autobiografie im Vorderhaus. »Ich bin meine eigene Frau«, lautet der Titel ihres Werks. Parallel zu diesem Buch lief im März der gleichnamige Film in Deutschland an. Während der Schwulenfilmwoche 93 im kommunalen Kino stieß der mehrmals aufgeführte Film auf großes Interesse bei den Koki-Besuchern. Der Vorführraum war jedes Mal gerappelt voll mit einem bunt gemischten Publikum. Charlotte von Malsdorf ist neben Rosa von Braunheim, der die Regie des Films leitete, eine der herausragenden Personen der Schwulen- und Lesbenbewegung in Deutschland. Zurück zum Buch von Charlotte. In ihm beschreibt sie in einer sehr lebendigen, frischen und aufgeweckten Erzählstil, wie sie schon früh in ihrem Leben gemerkt hat, dass sie sich als Frau in einen Männerkörper geboren fühlt.
Ich aber war kein junger Kämpfer, fühlte mich nicht einmal als Junge. Nein, ich war ein Mädchen. Ich saß auf dem Schoß meiner weitläufigen Verwandten, Tante Anni nannte ich sie immer, und bewunderte ihre Kleidung und ihr Geschmeide. Ich bin ein kleines Mädchen, sagte ich mir, und später werde ich genauso aussehen und mich genauso bewegen wie diese Frauen.
Statt sich von all den aufkommenden Repressionen einschüchtern zu lassen, lebte sie ihr von den vorgeschriebenen Normen abweichendes Anderssein ganz bewusst und in allen Bereichen der Gesellschaft aus. Repressionen, Gewalt und Diskriminierung waren immer Bestandteil ihres Lebens gewesen. Angefangen in ihrem eigenen Heim, wo der Vater, dem Nationalsozialismus Hitlers treu, brutal gegen seinen zu weiblichen Sohn vorging. Prügelstrafen waren an der Tagesordnung.
Ich zog die Schulkleider meiner Mutter an, Kleider aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Fein säuberlich geordnet und gepackt lagen sie in Truhen auf dem Hausboden. Als ich mich vor dem Spiegel drehte und wendete, war mein Entzücken groß, das meines Vaters freilich nicht. Als er mich in diesem unmännlichen Aufzug sah, ging er mit der Reitpeitsche auf mich los, riss mir die Kleider vom Leib und brüllte, »Du bist kein Mädchen, du sollst einmal Soldat werden.« 7 oder 8 war ich damals.
In der Schule, bei Ämtern, auf der Straße, einfach überall, wo er nicht ins Denken anderer reinpasste, musste er mit Ablehnung und auch direkter Gewalt rechnen. 1928 geboren, hatte er jedoch das Glück, wegen seines jungen Alters nicht Opfer des NS-Regimes zu werden und nicht, wie viele Sintis und Romas, Juden, Schwulen und Lesben und andere Unerwünschte im KZ zu verschwinden. Dass sie sich selbst von diesen massiven Vernichtungsmanövern nicht dazu brachte, in den Untergrund abzutauchen und nur versteckt zu seinem Frausein bekannte, lag sicher auch an der Stütze, die sie in Personen wie dem Großonkel und der Mutter und der Tante fand. Sie waren wichtige Besuchspersonen aus nächster Verwandtschaft. Sie tolerierten ihre Entscheidung, Frau zu sein, akzeptierten sie oft völlig oder unterstützten sie.
Mein Großonkel war nicht nur mein Beschützer und Mentor, in ihm sah ich meinen wirklichen Vater. Mein Klassenlehrer, Studienassessor Dr. Berger mit Nazi-Parteiabzeichen am Revers, wollte aus uns kernige Jungs machen, zäh wie Leder, schnell wie Windhunde, hart wie Kruppstahl. Da war natürlich so ein Mädchenknabe wie ich nicht gefragt, mit Lockenkopf, Samthöschen und Bubikragenplüschchen. Ich war nicht bereit, eine Pimpfenuniform anzuziehen, und so brüllte mich Dr. Berger an einem Mittwoch, dem HJ-Tag, an: HJ ist Pflicht, worauf mir rausrutschte, wohl eher Zwang. Er schwang seinen Rohrstock und versohlte mich. Mein Großonkel, diese Seele von Mensch, begleitete mich am nächsten Tag in die Schule und stieß meinem Klassenlehrer ordentlich Bescheid. Nie hatte ich meinen Großonkel brüllen hören, aber an diesem Tag schallte seine Stimme durch den gesamten Korridor.
Auch heute ist mehr Verständnis gefordert. Und es muss vor allem einfach stinknormal sein, Menschen mit ihren individuellen Lebensvorstellungen zu akzeptieren. Die Problematik des Andersseins hat sich gerade in letzter Zeit wieder verschärft. So kam es nach der Wiedervereinigung im Mai 1991 zu einem blutig ausgehenden Anschlag von Rechtsextremisten auf das Frühlingsfest von Schwulen und Lesben in Charlottes Gründerzeitmuseum in Mahlsdorf.
Die 30 Skinheads näherten sich Mahlsdorf mit Eisenstangen, Gaspistolen, Leuchtspurmunition und herausgebrochenen Zaunlatten. Die Neonazis droschen mit den Latten wahllos auf Gäste ein. Alles ging wahnsinnig schnell. Meiner zweiten Mitarbeiterin Silvia schoss ein besonders mutiger aus nächster Nähe mit der Leuchtpistole ins Gesicht, knapp neben das Auge. Bei einer jungen Freundin aus München verfehlte das Geschoss sein Ziel nicht. Ihre Netzhaut wurde schwer verletzt. Einer 18-Jährigen schmetterten sie eine Zaunlatte auf den Schädel.
Charlotte erinnert sich an ähnliche Szenen in ihrer Jugend während der Judenverfolgung.
Ich fegte die Scherben der Kellertürscheiben vom Parkweg weg und dachte, wie sich die Bilder gleichen.
Doch sie lässt sich nicht kleinkriegen. Ein Jahr später der Film, das Buch und weiterhin aktiv in der Schwulen- und Lesben-Szene.
Meiner Liebe und meiner Zärtlichkeit werden immer all jene teilhaftig werden, die sich zu wehren haben gegen eine feindliche Umwelt, die wie ich Außenseiter sind. Immer werde ich Partei ergreifen, für die Huren auf der Straße mit ihren Träumen, die frühreifen Stricher, die Lesben und Schwulen, die Roma und Sinti und natürlich die Juden. Tief in mir lebt ein Gefühl für Gerechtigkeit und, noch wichtiger, ich fühle mich diesen am Rande stehenden Wesens verwandt. Keiner sollte sich über den anderen erheben.
Wie anfangs gesagt, ist Charlotte Mahlsdorf am Mittwoch, 21. April, im Vorderhaus und stellt ihr Buch vor. Es gibt sicher auch genügend Zeit für Diskussionen. Eingeladen haben dazu Jos Fritz und Rosa Hilfe.
Mein Traum? Keiner fragt mehr nach Konfession, Hautfarbe, Weltanschauung, sexueller Orientierung, Parteibuch, Geld und gesellschaftlicher Position. Juden und Christen, Heteros und Homos, Schwarze und Weiße sitzen an einem schönen runden Tisch im Freien und erzählen sich alte Geschichten. Und keiner kennt mehr Dünkel und plappert mehr nach, was an Biertischen gestammelt wurde. Keiner wundert sich mehr über den anderen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 19. April 1993.
Thank you.
Olympischen Spiele 1936 wurden am 13. Mai 1932 nach Berlin vergeben. Theodor Lewald, ehemals Ministerialdirektor, später Staatssekretär im Innenministerium, bis 1933 Vorsitzender des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen, dem die meisten bürgerlichen Turn- und Sportvereine angehörten, seit 1926 Mitglied im IOC-Exekutivkomitee. Er schrieb als Vorsitzender des Organisationskomitees für die 36er Spiele. Er hob im März 1933 in einem Brief an die Reichskanzlei die ungeheure Propagandawirkung für Deutschland hervor, die dadurch eintritt, dass mindestens 1000 Journalisten zu den Spielen entsandt werden. Das lief den Faschisten in den Ministerien kurz nach der sogenannten Machtergreifung gut rein. Die Finanzierung war so garantiert und gleichzeitig wurden die Arbeitersportverbände verboten, ihr Vermögen beschlagnahmt und viele ihrer Mitglieder verhaftet und ermordet. Berlin genau 60 Jahre danach. Die gesamte Regierung und Regierungsopposition des neuen alten Deutschland tritt an, um die Olympischen Spiele 2000 wieder nach Berlin zu holen. Die Öffentlichkeit wird für Olympia zu gewinnen versucht, indem ihr hier ein paar olympische Hüttenwohnungen und da eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur als positive Effekte der Spiele verkauft werden. Die Wirklichkeit der Gigantomanie-Spiele sieht da völlig anders aus. Die Metropolenträume der Bonzen und der Prozess der Umstrukturierung sollen den Weg der Nation in das Großdeutschland des Jahres 2000 begleiten und dessen internationale Anerkennung gewährleisten. Doch der Widerstand dagegen steigt. Zwischen 17. und 21. April besucht eine IOC-Prüfungskommission Berlin. Zur gleichen Zeit macht ein breites Bündnis gegen die Spiele gegen Öffentlichkeit zur Senatslinie. Für Sonntag hatte diese Anti-Olympia-Koordination zur Demo aufgerufen. Beteiligt hatten sich daran etwa 15.000 Leute, die Hälfte davon autonome. Dabei wurde der Sitz der Olympia GmbH mit Eiern beworfen, Leuchtspurmunition war unterwegs und eine Rauchbombe wurde zwischen den Autonomen und der in 5000er Stärke angefahrenen Bullerei hin und her geworfen. Der Lautsprecherwagen gelang trotz vermehrter Versuche nicht in die Hände der Bullen. Im Vorfeld hatte vor allem die Springerpresse gegen die Anti-Olympiad-Innen gehetzt. Die Brandanschläge gegen die Hertie-Häuser wurden als Anschlag auf die Menschen verdreht, wobei aber lediglich Wasserschäden in Millionenhöhe entstanden. Mit der Anti-Olympia-Koordination ist auch das AOK, das Anti-Olympia-Komitee. Wie schätzt nun das Anti-Olympia-Komitee die Unterstützung in der Bevölkerung gegen Olympia ein? Hauke vom AOK.
Naja, die Unterstützung spricht sich eher, wirkt sich eher in Meinungsumfragen aus. Also es ist eher so eine passive Unterstützung. Das, denke ich, ist auch eines unserer Probleme. Also wenn ich jetzt sage, der gesamten Anti-Olympia-Koordination. Das war zwar gestern schon eine ziemlich große Demonstration, immerhin war die zehnfache Anzahl derer auf der Straße, die 1991 im September bei dem Besuch des damaligen Besuch des IOC-Exekutivkomitees demonstriert haben. Und dennoch ist es natürlich trotzdem noch zu wenig, weil du kannst dich nicht nur in Meinungsumfragen äußern, obwohl die Politiker natürlich sehr sensibel sind, aber die setzen natürlich auch gegen eine Mehrheitsmeinung was durch. Beispiel meinetwegen hier der atomare Aufrüstungsbeschluss, wann war der 81, um den Dreh rum, ne? Der Nachrüstungsbeschluss, den meine ich. Ne? Das ist ja auch damals gegen eine erklärte Mehrheit der Bundesbürger durchgepeitscht worden. Und insofern scheren die sich da erstmal einen Dreck drum. Nur, sie haben, der Senat und die Olympia GmbH haben das Problem, sie müssen gegenüber dem IOC eine deutliche Mehrheit irgendwann vorweisen. Spätestens am 23. September, wenn in Monte Carlo es zum Rüdli-Spur kommt, zur Abstimmung kommt. Das werden sie offensichtlich nicht schaffen. Und das ist also sicherlich auch aufgrund unseres politischen Einflusses, unserer Aktionen, unseres Widerstandes.
Drückt sich die breite Unterstützung gegen Olympia auch in dem Aktionsbündnis aus? Welche Gruppen sind denn da wie vertreten?
Naja, hauptsächlich sind da vertreten einzelne Mitglieder von der alternativen Liste / Grüne, Bündnis 90, und einzelne Mitglieder der PDS und eben wir vom AOK, vom Anti-Olympia-Komitee. Dazu kommen dann auch so einzelne Leute von lokalen Initiativen, also zum Beispiel von einem einem Kleingärtenkolonie, die sich gegen den Bau des Olympischen Dorfes vor ihrer Nase wehren, weil sie dadurch vertrieben werden. Oder von einer lokalen Initiative am Jahn-Sportpark im Prenzlauer Berg, die auch davon betroffen sind, unmittelbar. Aber hauptsächlich wird an sich, ist es eine Zusammensetzung aus Mitgliedern von Parteien, wobei die Parteien durchaus sich geschlossen dahinter stehen. Die PDS ist in sich völlig gespalten. Die Hälfte der PDS-Mitglieder ist eher für die Olympischen Spiele, die andere Hälfte ist gegen, wobei dort auch dann die dagegen sind, auch nicht so großartig aktiv sind. Bei der AL, bei Bündnis 90, tobt es immer um die leidige Gewaltfrage. Und unter den Autonomen in der Berliner Szene war es bisher so, dass also bis vor 2 Monaten das an sich kaum wen interessierte. Und wir vom AOK seit 2 Jahren da recht töricht, denke ich, schon tätig sind. Und erst jetzt eben, und dafür sind die Aktionstage jetzt auch ein Ausdruck, erst jetzt kommen die Leute aus dem Puschen und machen was.
Was ist denn jetzt mit den 4 Aktionstagen speziell beabsichtigt?
Ja, also wir wollen vor allem dem IOC deutlich machen, dass die Mehrheit in dieser Stadt gegen Olympia ist und dass Berlin gefälligst sofort seine Bewerbung zurückzuziehen hat. Und das IOC, diese IOC-Prüfungskommission ist insofern wichtig, weil sie wird prüft die offizielle Bewerbungsschrift, dieses 600-Seiten- Druckwerk, was Berlin da Ende Januar in Lausanne abgegeben hat, prüft vor allem, wie der Stand des Sportstättenausbaus ist, wie die Unterkünfte sind, wie die Infrastruktur ist und wie die Sicherheitsanforderungen sind, ob die erfüllbar sind. Und insofern haben die schon ihre Wichtigkeit und wir wollten ihnen ein politisches Zeichen, ein deutliches Zeichen geben, dass wir diese Spiele hier nicht haben wollen. Also das, insofern ist das so der Tenor und der Konsens in dieser Berliner Anti-Olympia-Koordination. Und wir vom Anti-Olympia-Komitee, also von Autonomen, gehen da auch weit drüber hinaus oder deutlich drüber hinaus, indem wir sagen, wir sind nicht nur gegen Berlin 2000, weil diese Stadt das nicht verkraften kann, so wie das so sonst von den Grünen oder von der PDS zu hören ist, sondern weil wir prinzipiell gegen Olympia sind, gegen diesen Leistungssport, gegen diese Kommerzialisierung des Sportes. Aber dazu kann ich nachher noch was sagen.
Man nimmt ja an, dass die IOC-Kommission sich auch für die, sagen wir mal, die sozialen Verhältnisse in einer Stadt interessiert, über die Auswirkungen der Olympischen Spiele.
Die Frage ist völlig richtig, berechtigt. Also im Grunde genommen interessieren sie sich natürlich einen Schnurz dafür. Ne? Das sieht man ja, wie in Barcelona ganze Stadtteile umgewälzt worden sind, abgerissen worden sind zugunsten von irgendwelchen neuen Potzbauten, Stadien oder dem Olympischen Dorf, was jetzt völlig leer steht und nicht vermietet werden kann, also nur an die Reichen. Also im Grunde genommen interessieren sie sich natürlich erstmal nicht dafür. Aber was ihnen schon ziemlich peinlich ist, wenn eine Mehrheit oder eine qualifizierte Minderheit einer Stadt gegen Olympia sich ausspricht. Sie haben immer in der Vergangenheit gesagt, für sie sei es wichtig, das Allerwichtigste, dass in einer Bewerberstadt mindestens 80% sich für die Olympischen Spiele einsetzen, aussprechen. Und in Berlin ist das selbst mit den dümmsten Fragestellungen nicht zu erreichen. Also sie haben jetzt mal im Januar, hat der Berliner Senat eine Kurzumfrage gemacht, machen lassen, von Emnet mit Suggestivfragen unterstellt und selbst dort, also waren nur 53% dafür und der Spiegel schreibt ja in den neuesten Umfragen, dass also, wenn die Bundesbürger noch was bezahlen müssen, also bundesweit über 70% dagegen sind und in Berlin auch eine deutliche Mehrheit dagegen ist. Die Gründe sind eigentlich ganz kurz aufzuzählen. Es ist natürlich vor allem die zu erwartenden hohe Mietpreissteigerungen, die Verdrängung aus den Stadtteilen. Also besonders im alten Ostberlin werden ja die neuen Bauten errichtet, wie die Olympiahalle, wie die Schwimmhalle. Als Beispiele, das sind in diesen Quartieren, also Prenzlauer Berg und Mitte, müssen die Bewohner rings um die Stadien, die müssen da verschwinden. Weil da werden nicht nur neue Stadien gebaut, sondern werden auch Hotels gebaut, da werden sogenannte Dienstleistungszentren errichtet mit riesen Büroflächen und dazu müssen natürlich die entsprechenden Restaurants gebaut werden, das Ambiente für die Juppies eben. Und das jagt natürlich die Wohnungsmietpreise enorm in die Höhe und das erhöht den ganzen Natürlich auch die kleinen sogenannten Tante-Emma-Lehen, die letzten werden dann erst recht verschwinden.
Hm. Welchen Stellenwert hat denn jetzt die Olympiade gewissermaßen, sollte sie da stattfinden, für die Umstrukturierung in Berlin? Ist es nicht durch verschiedene andere Initiativen, sei es die Verlegung der Regierung nach Berlin und von anderen Einrichtungen, schon ziemlich alles kaputt gemacht? Wie würdest du das einordnen?
Ja, ist klar, natürlich durch die Hauptstadtentscheidung wird und durch die jetzt anlaufenden Baumaßnahmen mit vor allem der alte historische Bereich der Stadt in Mitte völlig auf den Kopf gestellt und wird eine einzig riesige Baugrube werden. Ja. Aber mit Olympia, und so hat es der Senat selber gesagt, erhofft sich der Senat, der Berliner Senat, eine Beschleunigung der Umbaumaßnahmen, der Modernisierungsmaßnahmen, der Einrichtung neuer Straßen, neuer Stadtautobahnen. Sie haben sogar von einem Lex Olympia gesprochen, also aller long dem krausischen Beschleunigungsgesetz für den Aufbau Ost, wollen sie hier entscheidend die Mitsprache der Bezirke, der Bürgerinnen und Bürger beider beim Neubau von Bürohäusern, Autobahnen und Straßen etc. beschneiden, um eben dadurch schneller diese Modernisierung und Umstrukturierung durchzuziehen. Mhm. Insofern hat da Olympia schon eine ziemlich große Bedeutung. Mhm. Und zudem ist eben, was ich eben schon sagte, Olympia greift, wenn Berlin den Zuschlag bekommt, eben zerstört es eben ganze Kieze, was so in Mitte dort, wo dieser historische alte Regierungsbereich des Wilhelms, also zu Wilhelms Zeiten und zu Hitlers Zeiten und zu Honeckers Zeiten war, da ist ja nicht mehr viel kaputt zu machen. Da werden nur noch ein paar historische Baudenkmäler dann eingerissen werden.
Hm. Wie ist es vielleicht für Leute, die nicht aus Berlin kommen, irgendwie verständlich zu machen, außer dass es quantitativ natürlich starke Auswirkungen hat und kaum vergleichbar ist mit anderen Städten? Gibt es irgendwelche qualitativen Unterschiede zu anderen Städten, wo die Umstrukturierung, sagen wir mal, mit anderen Projekten, mit Kongresszentren und so weiter vorangetrieben wird?
Ja, ich denke, ich würde sagen, es ist einfach so, da schlägt die Quantität irgendwann in die Qualität um. Natürlich hat es in anderen Städten auch den Bau von Kongresszentren gegeben, wo dann die umliegenden Straßenzüge dann auch von betroffen waren durch Vertreibung und Mietpreissteigerung. Nur das ist einfach jetzt hier ein Vielfaches. Es wird also, wie schon gesagt, zum Beispiel im Prenzlauer Berg, wo die Olympiahalle hinkommt, da wird es natürlich da gibt es Wohnungsabriss und es gibt vor allem eine umliegende Mietpreissteigerung. Das gibt es in der Schwimmhalle, im Bereich der Schwimmhalle, der Radsporthalle und das gibt es an 4, 5 anderen Standorten der Stadt noch, vor allem in Ostberlin, wo sie dadurch eben also die Leute, die diese Mieten nicht mehr zahlen können, in die Stadtrandbezirke, in die Neubau, die Plattenneubauten von Marzahn, Hellersdorf vertreiben. Ne? Und hinzu kommt eben, dass im Zuge dessen dieser Neubauten natürlich noch neue Straßen, neue Stadtautobahnen bauen und natürlich auch diesen Innenstadtring, um den ja schon lange gekämpft wird. Also Beispiel für ist dafür die Oberbaumbrücke, so eine alte Spreebrücke, die bisher für den Autoverkehr geschlossen ist, die jetzt neu eröffnet werden soll für vierspurig für die Straßen, für den Straßenverkehr und mitten dann durch Kreuzberg läuft. Mhm. Da wehren sich die Bürgerinnen und Bürger gegen, bisher ohne Erfolg, aber auch mit allen Mitteln. Das ist immerhin erfreulich. Also. Mhm.
Was ist denn jetzt noch vorgesehen für die kommenden 2 Tage, Aktionstage noch und bis zur endgültigen Entscheidung?
Ja, also abends gibt es immer so, schon in Anlehnung an die damaligen IWF-Kongress, so eine gute Nachtgebete und Trommelei vor dem Hotel. Du musst noch wissen, dass das IOC, diese IOC-Prüfungskommission, sollte erst im Grand Hotel wieder einquartiert werden. Und das haben sie dann aus Sicherheitsgründen kurzfristig verlegt, haben sie verlegt ins Kempinski. Und vor dem Kempinski hat es gestern Abend zum ersten Mal die Trommelei gegeben. Nur haben die Bullen mit einem massiven Aufgebot, also es waren sicherlich 1000 Bullen allein gestern Abend am Kudamm im Einsatz, davon bestimmt ein Drittel nur Zivis, haben sie es verhindert, dass wir dann unmittelbar vom Hotel Krach machen konnten, trommeln konnten. Also das war dann so absurd, dass dann Leute, die mit der Trommel ankamen oder mit der Pfeife ankamen, sofort einen sogenannten Platzverweis erteilt bekamen. Das heißt, sie mussten den Kurfürstendamm verlassen. Und die normalen Besucher wurden, Besucherinnen, Touristen auf dem Kurfürstendamm wurden auch erheblich genervt, weil die dann überhaupt nicht mehr da durchkamen. Mhm. Also es war einfach für Autoverkehr und für Fußgänger gesperrt. Und Insofern war das auch noch wieder sehr kontraproduktiv, weil das IOC, diese IOC-Menschen haben sich am Nachmittag im Fernsehen schon geäußert, sie halten diesen Polizeieinsatz für völlig übertrieben und das haben sie jetzt nur gestern Abend wieder bestätigt. Wir werden es aber heute Abend wieder machen und morgen Abend wieder machen und mal gucken, vielleicht kommen wir doch mal direkt vor das Hotel Köln-Pinzi und können wirklich uns lautstark bemerkbar machen.
Sind da noch weitere Aktionstage bis zur endgültigen Entscheidung geplant?
Ja, also es geht das Gerücht, dass der Samaranch nochmal kommen will im Mai. Da wird es natürlich dann sicherlich noch was wird gemacht werden, also an Aktionen, wobei das können wir noch nicht genau sagen. Und dann, wie in der Vergangenheit auch, hat es ja immer wieder so kleine Aktionen gegeben. Also sei es, dass es irgendwelche Spürereien gegeben hat, also wo vor allem die Sponsoren das Ziel waren, oder sei es, dass wir Fahrradkorsos gemacht haben zu den Städten, zu den Baustellen, zukünftigen Baustellen. Also sowas machen wir schon über den Sommer durchweg schon.
Klar. Wart ihr eigentlich als Schlussfrage davon überrascht, dass die IOC-Prüfungskommission euch gewissermaßen auch angehört hat oder habt ihr das gewissermaßen schon im Voraus vereinbart?
Wir haben die Judith Demba ist hingegangen, sportpolitische Sprecherin vom Bündnis 90. Und wir vom AOK waren eigentlich gar nicht mit einverstanden, vor allem nicht zu diesem frühen Zeitpunkt, also wenn überhaupt nach der Demo. Und dieser Eriksson, der Vorsitzende dieser Prüfungskommission, hat sich auch sehr freundlich empfangen, hat sich das alles schön angehört und hat nachher den demokratischen Dialog gelobt. Und das finden wir an sich genau die falsche Strategie. Also überhaupt mit diesen IOC-Schweinen, also für uns sind das Schweine, ich sag's auch gleich nochmal wieso, in einen Dialog zu treten, finden wir schon falsch. Weil, was du vorhin auch mal selbst gefragt hast, die interessieren sich an sich überhaupt nicht für die sozialen Belange. Und die Judith und Denver und so ein PDS-Mensch, Harald Wolf, haben natürlich vor allem auf der Sozialschiene argumentiert. Für Berlin ist das zu viel, wie schon allein wegen Hauptstadt und hier ist eine Mehrheit dagegen und so weiter. Und wir sagen an sich, wir sind erstens gegen die Olympischen Spiele, A, weil es 36 die unsägliche Nazi-Olympiade gegeben hat, von der sich bis heute kein einziges führendes IOC-Mitglied distanziert hat, im Gegenteil. Sie haben das immer noch als die großen Spiele hingestellt, die gemäß den Olympischen Regeln abgelaufen sind. Und zum Zweiten sind wir gegen die Olympiade, weil das IOC heute wirklich ein völlig korrupter Sauerhaufen geworden ist. Also das ist nachzulesen in einschlägigen Büchern. Also die sind auch nur noch darauf aus, also die Olympiade zu vermarkten und sich eine goldene Nase zu verdienen. Die haben ja mittlerweile über 200 Millionen Dollar an Vermögen allein angehäuft. Im Juli nebenbei eröffnen sie sich einen neuen Tempel in Lausanne, das sogenannte Neue Olympische Museum. Das hat über 40 Millionen Dollar gekostet. Also das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, wieso wir prinzipiell auch gegen Olympiade sind, ist so, dass also dieser olympische Sport heute überhaupt nichts mehr mit, weiß ich was, Treffen der Jugend der Welt zu tun hat, sondern ist ein klassischer, reiner Ausdruck von Leistungssport, von gedopten, hochgezüchteten Sportlern, die sich da, die da olympische Medaillen ringen und dann nachher die Millionen abkassieren wollen. Und von daher sind wir an sich prinzipiell, also auch gegen überhaupt jegliches Gespräch mit dem IOC, die sollen einfach hier aus der Stadt verschwinden.
Soweit Hauke vom Anti-Olympia-Komitee aus Berlin.
Ihr hört das Tagesinfo vom 19. April 1993.
Mensch, glaubt es kaum. Da schimpft sich Freiburg Öko-Hauptstadt. Da werden bereits im März überhöhte Ozonwerte im Schwarzwald gemessen. Da wird allerorten die Regiokarte und das öffentliche Nahverkehrssystem in Freiburg gelobt. Und da klafft obendrein im städtischen Haushalt allein in diesem Jahr ein Finanzloch von 23 Millionen D-Mark. Und dennoch sind Oberbürgermeister und Regierungspräsidium seit Wochen scheinbar mit nichts anderem beschäftigt, als den kostspieligen und von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnten Neubau der B31 Ost, der Autobahn mitten durch Freiburg, doch noch durchzusetzen. Schützenhilfe erhalten die Straßenbefürworter, vom Monopolblatt Badische Zeitung, die den Zweck- und Vergleichsoptimismus der Asphaltfraktion medial mit immer neuen Artikeln kräftig unterstützt und damit die öffentliche Meinung auf Böhmes Linie zu bringen versucht. Grund für uns im Info, einen Blick auf den neuesten Stand in Sachen B31 Ost zu werfen, zumal dann, wenn am Dienstag in einer Woche im Freiburger Gemeinderat über den B31 Ost-Vergleich entschieden wird. Worum kreiste die Diskussion in den letzten Wochen? Es ging um die Finanzierung der Mehrkosten des ausgehandelten Vergleichs zwischen den Klägern und der Stadt Freiburg und um juristische Einwendungen gegen die geänderte Planung der B31. Über beides sprachen wir am heutigen Vormittag mit Rainer Ehret vom Aktionsbündnis Dreisamtal.
Nächstes Mal zur Höhe der Kosten, die der Vergleich verursacht. Im Moment wird öffentlich von 27 Millionen geredet, die der Bund nicht bereit sei zu bezahlen. Der Bund hat das Land und die Stadt Freiburg aufgefordert, sich diese 27 Millionen zu teilen. Und darüber wird ja, über diese Hälfte, also über die 13,5 Millionen, wird ja der Freiburger Gemeinderat in einer Sondersitzung am Dienstag, den 27. um 16 Uhr im Rathaus, das ist übrigens eine öffentliche Sitzung, beraten. Aber jetzt nochmal zu den Kosten. Die 27 Millionen sind natürlich beileibe nicht der gesamte Aufwand, der Kostenaufwand, der getrieben werden soll, um diesen Vergleich zustande zu bringen. Wenn man mal sich ins Gedächtnis ruft, dass im Bundesverkehrswegeplan 1992 für den Bau dieser Straße knapp 208 Millionen Mark vorgesehen waren, und das ist jetzt noch nicht mal ein Jahr her, dass dieser Plan genehmigt wurde, und dass inzwischen von 324 Millionen Mark Kosten geredet wird, dann ist für jeden, der rechnen kann, da eine Differenz von weit über 100 Millionen, die ungeklärt ist. Es sind also ganz offensichtlich Kosten, die beim Bau der Straße zusätzlich entstehen würden, zum Beispiel im Bereich Maria Hilf durch eine Verlängerung einer Tunnelröhre und so weiter, nicht in diese Kostenbetrachtung des Bundes mit eingegangen. Der Bund sagt jetzt zur Stadt Freiburg, eure Lärmschutzmaßnahmen, die ihr im Bereich Littenweiler machen wollt, das ist eure Privatsache, das ist keine Bundesangelegenheit, das zahlt ihr mal schön selbst.
Eine andere Variante der Finanzierung versucht die Stadt mit dem sogenannten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.
Der diese 13,5 Millionen wieder recht trickreich aufgeteilt werden sollen in 20% Eigenanteil der Stadt, das wären rund 2,7 Millionen, und 80% Zuschüsse aus dem sogenannten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Wobei er bis zu dem Zeitpunkt sicherlich noch nicht sicher sein kann, dass er diese 80% Zuschüsse kriegt. Ich meine im Übrigen, es wäre ziemlich sinnlos, wenn der Bund einerseits die Finanzierung ablehnen würde und andererseits aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz dann 80% doch übernehmen müsste. Also da ist ein Widerspruch, der noch nicht geklärt ist.
Auch eine Privatfinanzierung der B31 Ost wird vom Aktionsbündnis abgelehnt, dass sich hierbei um eine Schuldenpolitik am Parlament vorbei handele, die außerdem rechtlich recht zweifelhaft sei. Außerdem würde sie auch recht teuer. Neben den finanziellen Einwendungen stehen die juristischen Einwendungen im Raum. Der Stadt ist es zwar gelungen, die Gruppe der Altkläger zur Zustimmung eines Vergleichs zu bewegen, doch inzwischen gibt es schon wieder eine Gruppe von neuen KlägerInnen.
14 Bürger und Bürgerinnen aus Kirchzarten und Zarten haben vergangenen Donnerstag beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim Klagen gegen die im Vergleich vorgesehenen Abweichungen vom Planfeststellungsbeschluss eingereicht. Sie beziehen sich vor allem auf die geplante Höherlegung der Westumfahrung Kirchzartens, was von den KlägerInnen als erhebliche Veränderung der Planung betrachtet wird, die ein Planfeststellungsänderungsverfahren notwendig macht.
Und bei erheblichen Veränderungen der Planung muss normalerweise ein Planfeststellungsänderungsverfahren durchgeführt werden. An dessen Beginn steht dann die Offenlegung der Planung für die von dieser Änderung betroffenen Bürger. In diesem Falle war es so, dass die Anlieger an dem künftigen Zarterner Knoten Ende Januar, Anfang Februar ans Regierungspräsidium geschrieben haben und um Vorlage dieser Planung gebeten haben. um prüfen zu können, ob ihre Rechte beeinträchtigt sind, ob sie vielleicht Rechtsmittel einlegen müssen gegen einen Vergleich, der eine derartig gravierende Änderung des der Straßenbauplanung in diesem Bereich vorsieht. Das Regierungspräsidium hat erst gar nicht geantwortet. Dann haben einige der Anfrager, das waren noch keine Einsprecher, der Anfrager heftig reklamiert. Und daraufhin kam eine Antwort, die lautete, dass am 25. Mai, also nicht April, sondern Mai, vor dem Gemeinderat Kirchzartens die Planung durchs Regierungspräsidium vorgestellt würde und dann alle Bürger die Möglichkeit hätten, sich diese Planung anzugucken. Nun muss man nochmal rekapitulieren, dass der Vergleich bis Ende April schon abgeschlossen sein soll. Und wenn dann eine Planung 4 Wochen später erst vorgestellt wird, dann ist es nichts anderes in unseren Augen als eine Verzögerungstaktik des Regierungspräsidiums gewesen, nämlich den möglichen Einsprechern, denen, die jetzt zu Klägern geworden sind, keine Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, bevor der Vergleich zustande kommt. Das haben wir als eine sehr schlimme Verzögerungstaktik eigentlich feststellen müssen. Und die 14 Kläger, die im Übrigen durchaus nicht identisch sind mit dem Aktionsbündnis, erwarten jetzt, dass man ihnen diese Planung schleunigst vorlegt und erwarten vor allem, dass nicht ein Vergleich abgeschlossen wird, der unter Umständen zu ihren Lasten geht und vorgelegt wird. An dieses Angebot halten sich die Kläger, wie gesagt, bis Ende dieses Monats gebunden. Und wenn der Bund, der ja inzwischen gesagt hat, wir haben nichts mehr gegen den Vergleich, wir wollen nur nicht bezahlen, bezahlt ihr mal Stadt und Land. Wenn also der Bund dann am 29.04. hier vor dem Verwaltungsgericht Freiburg den Protokollierungstermin wahrnimmt, dann ist der Vergleich geschlossen und damit wäre dann auch das Verfahren in Mannheim zu beenden, denn eine der Verpflichtungen der Kläger wäre dann, die Klage zurückzunehmen.
Das Aktionsbündnis hofft nun auf das Wort des Bundesverkehrsministers, das da lautet: Sollte es zu neuen Klagen kommen, wird der abgeschlossene Vergleich vom Bund nicht akzeptiert. Auf jeden Fall will das Aktionsbündnis breiten Widerstand in der Bevölkerung gegen den Bau der Straße mobilisieren. Zunächst soll am kommenden Samstag, am 24.04., eine Kundgebung auf dem Freiburger Rathausplatz um 12 Uhr stattfinden, auf der die Gemeinderätinnen an ihre persönliche Verantwortung für den Straßenbau erinnert werden sollen. Auch für den Fall der Annahme des Vergleichs zugunsten der vierspurigen Autobahn soll friedlicher Widerstand aufrechterhalten bzw. verstärkt werden. Dazu nochmals Rainer Errett vom Aktionsbündnis Dreisamtal.
Aber ich kann genauso gut versprechen, dass wenn es zum Baubeginn kommt, dass wir dann den Widerstand in demokratischer Weise weiter aufrechterhalten werden. Und ich bin fast sicher, dass der sich dann erheblich verstärken wird, weil dann viele Leute, die im Moment glauben, das Ding sei eh schon gestorben und die sich sehr zurückhalten in ihrer Anteilnahme, plötzlich merken, dass unser Staat und unsere Politiker ernst machen wollen mit dem Bau dieser Transitstrecke durch Freiburg und durchs Dreisamtal. Und dann, denke ich, wird es einen fröhlichen Tanz geben.
Ihr hört das Tagesinfo vom 19. April 1993.
Seit einigen Wochen existiert eine Initiative zur Gründung eines pro-feministischen Männermedienarchivs, welches im Hamburger Archiv für soziale Bewegungen im Stadtteilzentrum Rote Flora seinen Platz finden soll. Neben dem Archiv soll es künftig auch einen pro-feministischen Männerrundbrief geben. Aufgabe und Zweck von Archiv und Rundbrief erläutern Klaus und Michael, zwei Initiatoren.
Archiv sollen halt einerseits Texte gesammelt werden aus der, linksradikalen Männerbewegung. Und es soll halt gleichzeitig auch, wenn möglich, irgendwie eine Art Diskussionsforum werden. Also wir haben sicher, dass wir irgendwie so alle halbe Jahre mal einen Reader rausgeben können oder so. Schöner wäre natürlich monatlich oder so, wo halt auch dann Diskussionen stattfinden können. Aber das Wichtigste ist halt erstmal Materialien zu sammeln aus so einer Männerbewegung und da erstmal einen Ort zu schaffen, wo sowas irgendwie, ja, allgemein ist.
Aber es gibt doch zum Beispiel die Rundbriefe antisexistischer Männer, die jetzt neuerdings Moritz heißen, so im Männerbereich. Dann gibt es zum Beispiel auch die Interim, die oft Texte so von linksradikalen Männern veröffentlicht. Warum braucht es jetzt nochmal ein neues Medium?
Ja, bei Moritz ging es uns halt so, dass das uns mehr zu bürgerliche Diskussionen sind, die da drin geführt wurden, dass es nicht von dem Spektrum gelesen wird, in dem wir uns auch sonst politisch bewegen einfach, was schon ein autonom anarchistisches Spektrum ist. Und bei der Interim geht es uns so, dass man da zwar Sachen veröffentlichen kann, aber dass es jetzt nicht das Forum ist dafür. Und uns ging es einfach darum, auch ein Forum zu schaffen, womit so bundesweite Diskussionen angeregt werden können. Dass Männer in Städten wissen, da gibt es eine Zeitung, wo erwünscht ist, dass sie Sachen zu Patriarchat oder zu Sexismus in ihrer Stadt hinschicken können. Und um somit auch sowas wie eine Vernetzung der einzelnen Männer in den Städten zu ermöglichen.
Bis es soweit ist, wird wohl noch einige Zeit vergehen, denn erst einmal gilt es, das Medienarchiv aufzubauen. Wer genaueres erfahren will, kann in der neuen Nummer des wöchentlichen Berlin Infos Interim Nummer 136 im Gründungsaufruf mehr über Aufgaben und Ziele des Archivs und des Rundbriefs erfahren. Auf den Zusatz profeministisch legen die Männer übrigens großen Wert, um damit ihren Bezug zu Frauen- und Lesbenpositionen zu betonen und die antisexistische Grundlage ihres Handelns zu unterstreichen. Zitat:
Eine radikale Männerbewegung muss nach unserem Verständnis immer auch profeministisch sein. Wir würden uns wünschen, dass dies so wäre und somit der Zusatz profeministisch vor Männermedienarchiv gestrichen werden könnte. Doch dem ist leider nicht so. Eine Auseinandersetzung mit der Männerrolle ohne antisexistische Grundlage wird unseren Ansprüchen nach Herrschaftsfreiheit nicht gerecht. Trotzdem ist es Voraussetzung für unsere Befreiung, dass wir uns eigene Ansätze, Wege und Formen eines freieren und gefühlvolleren Zusammenlebens unter uns entwickeln.
Postalisch erreichbar ist das profeministische Männermedienarchiv unter CO Schwarzmarkt, Kleiner Schäferkamp 46, 2000 Hamburg 36.
Wir berichteten hier im Info schon öfters über die aktuelle Situation in Russland und auch gerade über die Auseinandersetzung zwischen der Privatisierungsriege um Jelzin und den Konservativen im Volksdeputiertenkongress. Wir werten diese Auseinandersetzung nicht primär als Verfassungskonflikt oder sonst etwas. Vielmehr ist es der Kampf feindlicher Brüder, an dessen Ende der reibungsloseste Übergang zum Kapitalismus und damit auch die optimalste patriarchale Ausbeutungsform stehen wird. Denn die Deregulierung, also die Befreiung des Kapitals von allen Festlegungen, die die Profitmacherei behindern könnten, trifft vor allem die Frauen. Die russische Bevölkerung, die zu 90% unter die einstmals geltende Armutsgrenze der sozialistischen Sowjetunion gesunken ist, ist vor allem mit einer Frage beschäftigt, mit der des Überlebens. Eine andere Frage ist nur, inwiefern Arbeitslose, Rentnerinnen und andere Bedürftige bei einer jährlichen Inflationsrate von rund 2000% und den davon galoppierenden Preisen ihre Reproduktion sichern sollen. Die radikalen Jelzin-Gegner und Gegnerinnen, die unter der roten Fahne mit nationalistischen Parolen und nicht selten mit Stalin-Bildern demonstrieren, als ewig Gestrige abzutun, blendet aus, dass es sich hier auch um einen Protest der Alten handelt, gegen einen Privatisierungskurs, der Alte und Schwache, im kapitalistischen Sinne Unproduktive, immer mehr ausgrenzt. Nachdem im letzten Winter das Gaida-Programm ein verheerendes Schockprogramm auf Kosten der Unterschichten, aufgegeben werden musste, hat jetzt Jelzin, einen Tag nach der Zusicherung westlicher Hilfe für seine Reformpolitik, das Deregulierungstempo nochmals gedrosselt. Er ist damit den Vertretern der sogenannten Bürgerunion, dem Volksdeputiertenkongress und Jelzins Widersacher, Raspolatow und dem populären Vizepräsident Ruskoi, der der Partei für ein freies Russland angehört, entgegengekommen. Wobei Jelzin natürlich im Wahlkampf und in den Vorbereitungen für das Referendum am 25. April versucht, Ruskoi auszustechen. So soll er die Zuständigkeit für die Landwirtschaft verlieren, deren Privatisierung er gegen Jelzins Forderung ablehnt. Mehr zu dem Referendum am 25. April könnt ihr an diesem Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr hier in einem Sonderinfo auf RDL hören. Die meisten Kritiker Jelzins, die im Volksdeputiertenkongress sitzen, richten sich mit ihrer Kritik nicht gegen den Privatisierungsangriff an sich und gegen die Deregulierung, also die Zertrümmerung abfedernder und sozialer Strukturen, sondern nur gegen das Tempo der sogenannten Reform. Ausgearbeitete Programme haben beide Seiten, sowohl die Konservativen als auch die Privatisierer, nicht anzubieten. So hält sich der Westen und die kapitalistischen Staaten mit Kreditvergabe und Investitionen auch zurück, obwohl zum Beispiel die deutschen Kapitalisten ein großes Interesse an den riesigen Rohstoffquellen der ehemaligen Sowjetunion haben. Doch die politisch-ökonomische Entwicklung und der politische Pattzustand, in dem sich Privatisierer und Konservative gegenseitig blockieren, macht die Situation in Russland für die G7-Kapitalisten unüberschau und unprognostizierbar. So ist das in Tokio geschnürte Care-Paket mit 50 Milliarden Dollar diverser Hilfskredite der G7 für Russland eine Mogelpackung, die hauptsächlich aus alten Zusagen besteht. 50 Milliarden Dollar schreiben sich die G7 dafür gut, dass sie Russland die in diesem Jahr fälligen Zinsen und Tilgungsraten für die Altschulden stunden. 3 Milliarden Dollar vom Internationalen Währungsfonds plus 1,1 Milliarden Dollar von der Weltbank stammen aus dem 24 Milliarden Dollar Paket von letztem Jahr. Für sogenannte Strukturreformen und essentielle Importe sind 14,2 Milliarden Dollar vorgesehen, die aus 3,4 Milliarden Dollar längst bewilligten Weltbankgeldern bestehen. Hinzu kommen neue 500 Millionen Dollar für Investitionen westlich-kapitalistischer Unternehmer in die Ölindustrie plus 300 Millionen Dollar von der Osteuropa-Bank EBRD für den Aufbau mittelständischer Firmen in Russland. Soweit, so schlecht. Zitat AK, Ausgabe 353.
Es mag sich hart anhören, aber solange keine Seite ein handlungsfähiges Programm anbietet, wie es politisch und ökonomisch in Russland ohne offenen Verteilungskampf weitergehen soll, dienen die westlichen Hilfsmilliarden hauptsächlich dazu, westliche Regierungen in dem Gefühl zu wiegen, etwas für die Stabilisierung des Landes getan zu haben, dessen etwas größeren Vorgänger sie mit allen Mitteln beseitigen wollten.
Das einfache Addieren der Hilfsgelder auf 5 Milliarden Dollar ist wenig sinnvoll, beklagt sich dann auch Russlands Vizepräsident Boris Fjodorow. Doch die Botschaft der größten 7 Industrienationen kommt in Moskau an. Im G7-Abschlusskommuniqué heißt es, die IWF-Kredite sollen erst gewährleistet werden, wenn Russland seinen politischen Willen zu einer angemessenen Politik unter Beweis stellt. Und was angemessene Verhältnisse in Russland für die westlichen Kapitalvertreter sind, daraus macht die US-Administration Clintons keinen Hehl. Sie würden an der Spitze Russlands lieber einen Diktator sehen als demokratisch legitimierte Verhältnisse. Denn die sind oft schwer zu kalkulieren und haben sich schon öfters als recht eigenwillige Geschäftspartner erwiesen. In neuen Umfragen spricht sich auch die Mehrheit der Bevölkerung in Russland, genau 51%, für einen starken Mann und gegen die Demokratie, allerdings auch gegen die Wende zur Marktwirtschaft aus. Seit Jahren geistert der Name Pinochet durch die russische Presse. Er ist zum Inbegriff gewaltsamer marktwirtschaftlicher Reformen geworden. Und so besteht die Gefahr, dass in der Dialektik von Autoritäts- und Führungssehnsüchten der Bevölkerung angesichts der prekären Lage einerseits und dem Wunsch der Herrschenden in den kapitalistischen Staaten und der neurussischen Nomenklatura nach reibungsloser Profitakkumulation mittels Privatisierungs- und Deregulierungskurs andererseits eine neue autoritäre Gesellschaftsform die soziale Kontrolle in Russland übernimmt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 19. April 1993. Thank you.
Jetzt noch eine Kurzmeldung über eine Kundgebung vor dem Knast in Lübeck vom vergangenen Wochenende. Zum vierten Mal fand anlässlich des Internationalen Tages der politischen Gefangenen am vergangenen Samstag, den 17.04., eine Kundgebung vor dem Lübecker Knast statt. Der 17.04. wurde nach der Niederschlagung des Gefangenenaufstandes von palästinensischen Gefangenen in dem berüchtigten Gefangenenlager Ansar III von der Vereinigten Nationalen Führung der Intifada als Tag der politischen Gefangenen ausgerufen. Dieser Tag wurde dazu genutzt, um mit vielen Initiativen für die Forderungen der Gefangenen und gegen Folter, Isolation und lange Haftdauer zu kämpfen. Etwa 70 Leute zogen am vergangenen Samstag vor den Lübecker Knast, in dem die Gefangenen aus der RAF, Irmgard Möller, Hanna Krabbe und Christine Kubi einsitzen. Es gab zwei Redebeiträge von einer Hamburger und einer Kieler Besuchergruppe und diverse Musikbeiträge. Das Ganze dauerte etwa anderthalb Stunden. Die Bullerei machte laut Bericht eines Teilnehmers keinen Stress, sodass die Kundgebung bis zu Ende durchgeführt werden konnte. Die sofortige Freilassung von Bernd Rössner und allen Gefangenen, die seit 15 Jahren und länger sitzen, Anrechnung der Isolationshaft auf die Haftdauer, Zusammenlegung aller politischen Gefangenen in ein oder zwei Gruppen und die sofortige Einstellung aller Kronzeugenverfahren waren die zentralen Forderungen der Versammelten.
My old friend, I just wanna go back to that simpler time when we were so happy and free. My old friend, can I just go back? Back to those halcyon days, so far away now. Can I just go back? Go back, but I can make today a memory to last.